Ja, ihr Lieben, ich bin ganz froh, hier zu sein und hier vorne wieder stehen zu dürfen. Ich liebe das. Manche können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber ich bin immer ganz begeistert, wenn ich hier vorne stehen darf und euch etwas teilen darf, was mich bewegt hat. Ich fand diese Einladung mit diesem Lied wunderschön. Führ mich an dein Kreuz. Das ist nämlich auch das Thema der Predigt heute. Die heißt nämlich das Kreuz mit dem Kreuz. Bevor wir aber loslegen, möchte ich noch kurz auf das eingehen, was Karin gesagt hat. Was hat dich am Urlaub so begeistert? Ja, es hört sich vielleicht für manche merkwürdig an, aber das Schönste am Urlaub war für mich, ich darf nach Hause kommen. Ich darf in einen Alltag wieder eintauchen. Das ist ja bei vielen verpönt. Alltag, wie gruselig ist das denn? Ja, ich muss arbeiten, sagen manche Menschen. Und ich sage, preis den Herrn, ich darf arbeiten. Ja. Für mich ist das wunderschön, nach Hause zu kommen und wisst ihr was, auch Sonntag in den Gottesdienst kommen zu dürfen und meine lieben Geschwister wiederzusehen, ist für mich was Wunderschönes. Ich bin also echt begeisterter Alltagsanhänger. Und insofern ist es auch noch besonders toll, dass ich das auch noch mit einer Predigt starten darf. Also das ist schon ein Privileg. Ja, das Kreuz mit dem Kreuz. Ich möchte heute euch ein wenig teilen über das Sinnbild der Christenheit. Das Kreuz ist schlicht und ergreifend das große Sinnbild der Christenheit. Und dieses Kreuz finden wir erstaunlich in ganz vielen Kontexten und Zusammenhängen. Es gibt unglaublich viele Formen von Kreuzen. Es gibt, das steht jetzt nicht im Skript, keine Panik, es gibt Andreaskreuze, es gibt lateinische Kreuze, koptische Kreuze, russisch-orthodoxe Kreuze, keltische Kreuze, Malteserkreuze, Papstkreuze, alles Mögliche. Und alle diese Kreuze haben eine gewisse Symbolik, sehr interessant. Ich empfehle euch mal im Wikipedia Kreuz aufzurufen und dann zu schauen, was ihr da so zu sehen kriegt und lesen könnt. Ja, spannend. In vielen Flaggen auf der ganzen Welt ist das Kreuz ein ganz wichtiger Bestandteil. Für mich war die britische Flagge die interessanteste. Da sind nämlich drei Kreuze drin verborgen. Nämlich einmal das Urkreuz, dann das irische Kreuz und dann das schottische Kreuz. Und das alles ist dieser Union Jack, den wir wahrscheinlich alle kennen. Das Interessante ist, das war aber nicht immer so. In frühchristlicher Zeit war das Kreuz als Symbol eher unbekannt. Vielleicht für manche von euch überraschend, aber es ist einfach so, das Kreuz war ein Hinrichtungsinstrument. Und das war nicht so ganz, man hat das gewusst, was das bedeutet. Es war ziemlich schrecklich. Und erst durch die Konversion des römischen Kaisers Konstantin zum Christentum, da ist den Christen die Möglichkeit gegeben worden, das Kreuz zu bekennen und wie ich darüber zu reden, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Außerdem fiel in diese Zeit die Abschaffung der Kreuzigungsstrafe hinein und somit fiel auch ein bisschen die Hemmung weg, dieses Hinrichtungswerkzeug überhaupt als Symbol zu benutzen. Und wir sind heute so weit weg davon, dass wir das Kreuz sogar als Schmuckstück verwenden. Also schon ein interessanter Gedanke, einen elektrischen Stuhl würden wir uns auch nicht um den Hals hängen, aber ein Kreuz sehr wohl. Nachweisen lässt sich das Kreuz als generelles christliches Symbol eigentlich erst ab der Zeit der Völkerwanderung. Das fiel auch ein bisschen zusammen mit dem Konzil in Ephesus, das als offizielle Einführung des Kreuzes als Symbol der Christenheit genannt wird. Erst ab diesem Zeitpunkt taucht das Kreuz und die Kreuzigungsszene in der frühchristlichen Kunst auf. Das kann man ganz wunderbar im Royal Albert Museum in London sehen. Also ich habe mich sehr gewundert, dass also bis ins hohe Mittelalter fast alle Kunstwerke, fast alle Gemälde irgendwelche biblischen Inhalte hatten. Ja nun, die Erklärung ist ganz einfach. Die einzigen, die Geld hatten, das war die Kirche. Und die haben halt Geld in Kunst investiert, in Bilder. Eigentlich auch nicht aus Selbstzweck heraus, sondern um den Menschen zu zeigen, weil die wenigsten konnten lesen und schreiben, um den Menschen einfach per Bild zu zeigen, was eigentlich in der Heilsgeschichte Gottes so passiert ist. Und Die Darstellungen vom gekreuzigten Christus wurden dann im Laufe der Jahrhunderte immer drastischer. Also am Anfang war es eher ikonografisch, also mehr etwas abstrakter. Aber im Laufe der Jahre und Jahrhunderte wurde es immer dramatischer. Es wurde immer drastischer dargestellt. Und das gipfelte dann wohl auch in dem Altarbild von Matthias Grünewald in Colmar, dem sogenannten Isenheimer Altar. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt oder den gar sogar gesehen habt. Ich war mal da und habe mich sehr gewundert über diese Darstellung. Da ist das Leiden Christi so drastisch dargestellt, dass einem klar wurde, hier ist was ganz Gewaltiges passiert. Das war keine billige Angelegenheit, ja. Das hat Gott echt was gekostet, das hat Jesus was gekostet. Und das wurde, wie gesagt, eben sehr drastisch dargestellt. Fast schon ein bisschen schockierend wurde die Not und die Qual von diesem Kreuzestod dargestellt. Ich persönlich habe mich am Anfang meiner Christenheit immer ein bisschen darüber gewundert, über dieses Gehabe der Christen mit den Kreuzen rumzulaufen, so ein Kreuz um den Hals zu hängen und so weiter. Kam mir etwas komisch vor, weil mir ja schon klar war, dass das Kreuz für eine sehr grausame Art steht, jemandem vom Leben in den Tod zu befördern. Und nur ganz wenige Völker auf dieser Welt haben überhaupt die Kreuzigung als Todesstrafe vollzogen. Den Juden war das vollkommen unbekannt. An Römern durfte sie interessanterweise nicht vollzogen werden. Die waren ausgenommen. Und trotzdem hat gerade Rom 320 nach Christus die Kreuzigung als Todesstrafe abgeschafft. Es gibt aber dennoch sehr gute Gründe, das Kreuz als Symbol tatsächlich auch zu benutzen. Und die möchte ich mit euch ein wenig beleuchten heute Morgen. Die meisten wissen schon einiges über das Kreuz und für euch ist das vielleicht auch teilweise pure Wiederholung. Aber ihr wisst ja, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Also insofern tragt es mit Fassung und schaut mal, ob ihr auch ein paar neue Aspekte entdeckt. Ja, die ganze Bibel beschreibt eigentlich das Grundproblem der Menschheit. Die Trennung von Gott, dem Schöpfer, durch den Sündenfall und weitergefasst auch durch die einzelnen Sünden, die wir so im Laufe unseres Lebens vollbringen. Die Sünde geschah durch Auflehnung des Menschen gegen Gott, indem die ersten Menschen von dem Baum der Erkenntnis aßen. Es heißt hier Frucht, wir reden oft vom Apfel und das war im Grunde genommen die erste Auflehnung gegen Gott und das nennt man auch Ursünde. So steht in 1. Mose 2, Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, wo du davon isst, musst du des Todes sterben. Interessant, wir wissen aber doch aus der Bibel, dass Adam und Eva keinesfalls gestorben sind, jedenfalls keinen physischen Tod gestorben sind. Was ist denn da gestorben? Es ist der in ihnen wohnende, der innewohnende Geist, der ist gestorben. Und dieser Geist, der in Adam und Eva war, der war die Verbindung zu Gott. Ja? Denn Gott ist Geist und wir können ihn nur über den Geist erfahren und verstehen. Und das ist damals unterbrochen worden. Seitdem ist der Mensch getrennt von Gott. In der katholischen Kirche wird das auch die Erbsünde genannt. Denn durch die biologische Vermehrung des Menschen in diesem gefallenen Zustand ist es einfach dabei geblieben. Weil es gab ja, der Geist war fort. Er war einfach fort und der Mensch kann den Geist nicht weiter vererben. Und somit ist es bei dieser Trennung zwischen Gott und den Menschen geblieben. Aus dieser Gottesferne heraus, diese Trennung von Gott, die hat eine Ferne bewirkt, eine Distanz zwischen Gott und den Menschen. Daraus sind dann die einzelnen Sünden entstanden. Die Ursünde und die Sünden, die einzelnen individuellen Sünden, das Fehlverhalten der Menschen im Allgemeinen. Aufgrund der Gottesferne hatte der Mensch nämlich keinen guten Maßstab mehr, keinen Leitfaden, an den er sich halten konnte. Er hat nicht mehr so im Kontakt mit Gott gestanden, dass er automatisch wusste, dieses und jenes ist gut oder nicht so gut. Und schon kurz nach dem Sündenfall ging es dann auch los mit den Problemen. Ja? Der erste Mord ist geschehen. Ja, es wird gesagt, zwischen dir, dem Mann und der Frau wird Konkurrenz aufkommen. Du wirst versuchen, über sie zu herrschen und sie wird sich dagegen auflehnen. Viele andere negative Dinge, viel Weiberei ist kurz danach aufgetreten. Gott hatte die Ehe gestiftet als Beziehung zwischen zwei Menschen. Und plötzlich heiraten die mehrere Frauen, die Männer. Also merkwürdig, davon war im Gottesplan eigentlich überhaupt nicht die Rede. Also der Mensch ist in der Ferne von Gott, also vielen Irrungen und Wirrungen ausgesetzt. Und das führt zu nichts Gutem. Ja, aber Gott in seiner großen Liebe hat durch die ganze Bibel hindurch immer wieder Wege gesucht, diese Trennung zu durchbrechen. Er hat immer wieder versucht, Kontakt zu seinen Geschöpfen aufzunehmen. Und darum und aus Barmherzigkeit hat er im Alten Testament dann das Opferwesen eingeführt. Wenn Sünde geschehen ist, dann mussten Opfer gebracht werden. Im 2. Mose 3, Vers 3 steht, wenn der Priester, der gesalbt ist, sündigt, dass er eine Schuld auf das Volk brächte, so soll er für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen. Ohne Fehler, das wird noch wichtig, ohne Fehler dem Herrn als Sündopfer. Und ähnliche Regelungen gab es auch für die Sünden des Volkes als Ganzes. Und es gab Regelungen für die Sünden der einzelnen Mitglieder des Volkes Gottes, der Israeliten. Es mussten immer Tiere geopfert werden. Es musste Blut fließen zur Entschuldigung. Also nicht Entschuldigung im Sinne, Entschuldigung wollte ich nicht. Wir haben Schuld auf uns geladen und diese Schuld muss irgendwie bezahlt werden, beglichen werden. Hier muss jemand dafür sterben. Das war eigentlich das eine Vorschau auf das, was Jesus am Kreuz am Ende getan hat, aber eben auch die Tatsache, Sünden werden nur und ausschließlich durch Blutvergießen gereinigt und geheiligt. Das Blut wurde somit zum Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Das war der erste Bund. Im 2. Mose 24, Vers 8, da heißt es, da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Wie gesagt, Sünde konnte, sollte und musste durch Blutvergießen bereinigt werden. Das ist für uns humanistisch geprägte Neuzeitmenschen ganz schwer zu akzeptieren und zu verstehen. Aber wir müssen eben auch sehen, Sünde ist keine Banalität, das ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. So würde man das im Juristischen heutzutage ausdrücken. Ja? Eine Ordnungswidrigkeit ist, wenn ich falsch parke, ist nicht so schlimm, zahle ich 20 Euro. In Holland habe ich jetzt erfahren, 65 Euro, aus eigener Anschauung. Ja. Das ist ja schon ganz schön teuer, aber es gibt andere Dinge, Straftaten, da ist es mit 65 Euro nicht mehr getan. Da musst du dann ins Gefängnis für manchmal viele Jahre. Und wie gesagt, die ganz schlimmen Dinge, die uns von Gott trennen, die können nur durch Blutvergießen bereinigt werden. Das Dumme an diesen Opfern war nur, die mussten jedes Jahr oder immer wieder neu gebracht werden. Der hohe Priester, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wenn ihr mal im Alten Testament in den Mosebüchern nachlest, der musste jedes Jahr einmal in das Allerheiligste und dort Blut an den Altar bringen zur Sühnung der Sünden des Volkes für das ganze vergangene Jahr. Und darüber hinaus musste ständig und immerzu mussten Sündopfer dargebracht werden. Und ich denke, es war den Israeliten vielleicht auch ein bisschen klar, Mensch, wenn ich jetzt Mist baue, dann muss dafür ein Tier sterben. Und das ist eine ernste Sache. Also wenn uns das vielleicht mehr bewusst wäre in unserer Gesellschaft, dass Sünde, das Fehlverhalten einen Preis kostet, oft jemand anderen, in diesem Falle ein Tier und später Jesus Christus, dann würde uns das klar sein, wir können nicht so munter vor uns hin sündigen. Einfach machen, was wir für richtig halten oder bewusst auf schlimme Dinge tun. Sondern wir werden uns dann bewusster, es kostet einen Preis. Weil aber diese Opfer eben nie endgültig waren, hatte Gott einen neuen Plan gefasst. Er hat nämlich durch Jesus Christus einen neuen Bund gegründet. Und das finden wir in Hebräer 9 wunderbar beschrieben. Da steht, er, Christus, ist nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal ins Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung bewirkt. Jesus Christus ist mit seinem Blut, nicht dem Blut von Tieren, mit seinem Blut ins Heiligtum eingetreten und hat dadurch unsere Entschuldigung bewirkt. Und noch mehr, er vertritt uns vor Gott. Wenn wir doch mal wieder auf die Nase fallen, dann hält er sein Blut hin und sagt, das ist genau dafür geflossen. Und das ist eigentlich eine wunderbare Sache. Auch das können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja? Es gibt ja auch theologische Irrungen und Wirrungen, wo man dann sagt, als Christ ist es ja egal, da kann ich ja sündigen bis zum Ende. Es ist mir ja vergeben. Wenn mir klar ist, dass das einen so hohen Preis gekostet hat, dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich vernünftig bin, nicht auf so einen Gedanken kommen. Ja, und weiter geht es, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selber als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Also, wenn das Blut von Tieren schon gut war, für eine Zeit zumindest mal für eine gewisse Reinigung zu sorgen, dann ist aber das Blut Jesu Christi dazu gut, dass wir ein für alle Mal wirklich entschuldigt sind. Unsere Schuld ist von uns genommen. Und hierdurch wurde das Problem der Trennung von Gott ein für alle Mal beseitigt. Weitere Opfer sind nicht erforderlich. Wenn ich daran denke, wie viele Menschen auf der Suche nach Gott sind und spüren diese Distanz zwischen sich und Gott und suchen Wege, alle möglichen Wege ersinnt sich der Mensch, um zu Gott zu kommen, hier ist der perfekte Weg, hier ist der einzig wahre Weg. Allein zu diesem Zweck ist Jesus auf die Welt gekommen. In Philipper 2, Vers 6, da finden wir, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen. Er hätte ja auch da bleiben können, darum ging es ihm gut. Aber er ist auf diese Welt gekommen, um unser Problem zu lösen. Und dazu musste er gehorsam sein und den Willen des Vaters, Gott des Vaters tun. Und dazu musste er bereit sein, den Weg als Mensch zu gehen und als Mensch bis zum Ende zu gehen und am Ende sogar noch zu sterben. Jesus hat sich selber zum Opfer für unsere Sünden gemacht, damit diese Trennung aufgehoben wird, ein für alle Mal. Er hat die uns eigentlich zustehende oder zugedachte Schande und Strafe für alles Fehlverhalten und für diese Trennung, die wir von Gott haben, auf sich genommen. Er ist an unserer Stelle gestorben. Das ist die wesentliche Botschaft des Christentums. Und darum wurde Jesus auch an einem Kreuz hingerichtet. An einem Kreuz. Und das war eine ungeheure Erniedrigung. Denn die Juden haben geglaubt, verflucht ist, wer am Holz hängt. Das war eine ganz wichtige Sache. Verflucht ist, wer am Holz hängt. Es gab auch Regeln zu diesem Thema, wenn irgendein Toter zur Show aufgehängt wurde an irgendwelchen Stadtmauern oder sonst wie das. Die mussten dann rechtzeitig, beerdigt werden. Das konnte so nicht stehen bleiben. Und Jesus hat diesen Fluch des Gesetzes, der uns eigentlich treffen hätte sollen, auf sich genommen. In Galater 3 heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben in 5. Mose 21, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ja, er hat den Fluch, der uns hätte treffen sollen, auf sich genommen. Und interessant ist auch, dass die Rede davon ist, dass er ein Opfer ohne Fehler war. Es war im Alten Testament ganz wichtig, dass die Menschen dann ein gutes Tier gebracht haben, ein gesundes Tier, ohne Fehl und Tadel. Ja? Und wie wir Menschen so sind, ne? Also ich muss jetzt für meine Sünden opfern, aber da will ich nicht so einen tollen Preis für bezahlen. Den guten Stier hat man im Stall versteckt und den schlechten, der hinkt, den hat man zum Priester gebracht. Ja, und der war nun auch nicht blöd, hat ihm was hinter die Ohren gegeben und gesagt, also das bringst du mal gleich wieder weg und bring mal ein anderes Tier. Ja. So sind wir auch heute noch. Wir wollen Gott oft abspeisen mit billigen Opfern. Ja. Und, aber Gott selber, in dem hat Jesus als das heilige, vollkommene Wesen als Opfer dargebracht, ohne Fehler, ohne Schuld. Ja. Er ist der einzige Mensch, der keine Sünden auf sich geladen hat und der geht für uns ans Kreuz. Und das war ein wahnsinnig hoher Preis. Das müssen wir ganz klar sehen. Das ist eigentlich das Schöne an diesen Darstellungen im Mittelalter, wo man diesen Schmerzensmann sieht und sieht, ah, das hat ihn wirklich was gekostet. Das Kreuz symbolisiert, nebenbei gesagt, auch die Verbindung zwischen oben und unten, den Bund zwischen Gott und den Menschen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es diese waagerechte Komponente, an so einem Kreuz. Ja, das ist so ein Symbol für die Beziehung der Menschen untereinander, teilweise mehr oder weniger gestört. Aber leider ist diese waagerechte Achse auch ein Symbol dafür, dass hier eine Trennung ist, dass hier was zwischen Gott und uns gekommen ist, was uns hindert, Kontakt nach oben zu haben. Das werden wir uns gleich noch ein bisschen weiter anschauen. Das Kreuz ist also, und das möchte ich euch nahegebracht haben, ganz arg wichtig für uns Christen. Und wenn es auch ein Symbol eines Hinrichtungswerkzeugs ist, so ist es doch, wie ich versucht habe darzustellen, von großer Wichtigkeit für uns. Und jetzt möchte ich mal mit euch zu einem ganz besonderen Kreuz kommen, nämlich einem Kreuz, das wir uns nahezu jeden Sonntag anschauen. Dieses Kreuz. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Es ist ein wunderschönes Kreuz. Der Künstler, der das gemacht hat, ich kenne ihn nicht. Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Aber was ich dabei denke, wenn ich das sehe, das weiß ich. Und das möchte ich euch gerne zum Besten geben. Also wir sehen zum einen diese senkrechte Linie, von der er sprach, die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Wir sehen das Blaue und Braune da unten und das Grüne. Und das zeigt, dieses Kreuz ist auf der Erde errichtet. Denn auf der Erde sind die Probleme entstanden. Und darum müssen sie auch auf der Erde gelöst werden. Und darum hat Gott dafür gesorgt, dass dieses Kreuz nicht im Himmel steht, sondern auf der Erde. Das Blau steht für Wasser. Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Blau heißt aber auch, oder Wasser, Heiliger Geist. Ja, am Anfang schwebte der Geist Gottes über dem Wasser, ihr erinnert euch. Ja, also Blau steht für das Leben und das Braune, das steht für die Erde, auf der wir leben, aber auch für Pflanzen. Wenn ihr nämlich genauer hinschaut, dann seht ihr da, das braune Band zieht sich irgendwie durch und da oben, so bin ich eigentlich erst drauf gekommen, da hängen Reben und da sind ein paar Blätter. Aus der Erde wächst letzten Endes was hervor. In unserem Fall ist es ein Weinstock. Und dann sehen wir noch ein paar grüne Blätter. Auch eine interessante Geschichte. Wir sehen nämlich auch gleichzeitig gelb, von oben kommt das Licht runter. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Pflanzen brauchen Licht. Und dieses Licht setzen die um über das Chlorophyll, was sie in ihren Blättern drin haben. Und dieses Chlorophyll sorgt dafür, dass blaues Licht absorbiert wird. Und grünes Licht bleibt übrig und darum sehen die Blätter grün aus. Aha, für manchen was Neues. Sehr interessant ist, dass die Pflanzen dadurch Energie gewinnen. Das ist noch interessanter. Und die Energie kommt vom Licht. Also wir können tatsächlich sagen, das Licht Gottes bringt die Pflanzen zum Leben. Ohne Licht geht gar nichts. Ja? Und das erinnert mich auch an das Wort Gottes, wo es heißt, alles Gute kommt von oben. Das Licht kommt ja auch von oben. Und nur dadurch haben wir Leben auf dieser Welt. Also ohne Energie können wir nicht leben. Und wir brauchen diese Energie und die kommt eben von oben. Sehr schön an unserem Kreuz finde ich, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, da oben. Da oben drauf, das ist eine Krone an unserem schönen FEG-Kreuz. Und die zeigt an, dass Jesus Christus der König ist. Interessant auch, dass die ersten Farben da unten drunter lila sind. Lila ist eine besondere Farbe, Purpur, das war sehr wertvoll und darum war es den Königen vorbehalten, den Würdenträgern. In der katholischen Kirche was so, dass also die Bischöfe mit Purpurgewändern rumlaufen. In der Liturgie findet sich Lila in Landeskirchen wieder im Advent und in der Fastenzeit. Ja, da wird dann die Königsherrschaft Jesu betont. Er ist oben und er ist König. Und diese Farbe Lila symbolisiert auch Würde, ja, weil alle hohen Herren dieser Welt haben bis ins hohe Mittelalter Lila als Gewand getragen. Und wie gesagt, das zeigt uns, Jesus ist der Herr. Ja, dann haben wir noch den waagerechten Balken, der, wie ich schon sagte, die Beziehung der Menschen untereinander darstellt, die leider auch ein bisschen gestört ist durch den Sündenfall und die Trennung von Gott. Und aber auch, er ist eine Trennung zu der Beziehung Gott zu den Menschen. Er möchte ja eigentlich ganz gerne mit uns Kontakt haben, aber da steht etwas dazwischen, die Sünde. Und diese Trennung, die sollte durch den Kreuzestod aufgehoben werden. Ja, was ich auch sehr schön finde an unserem Kreuz, das ist leer. Also, ich weiß nicht, ob ihr diese Kruzifixkreuze kennt, wo dann also der Christus dranhängt, ja, was dann für mich immer etwas merkwürdig war, das hat mir nie gefallen, weil die Tendenz ist nämlich dahingehend, dass wir dadurch Jesus für tot halten. Also ich habe jetzt kürzlich in einem Roman gelesen, sehr spannend, die Christen heute haben Jesus Schlimmeres angetan wie die Pharisäer damals. Die haben nämlich Jesus gekreuzigt und getötet, aber wir halten ihn heute noch für tot. Ja, klar, weil auf diese Weise kann er ja keine Ansprüche an mich stellen. Wenn ich Jesus immer als Toten und damals Gestorbenen betrachte, dann braucht mich das gar nicht arg jucken. Aber wenn er wirklich auferstanden ist und lebt und uns vertritt bei Gott, dann muss ich mich fragen, ja, was ist denn los mit mir und der Beziehung zu ihm? Dann wird es unter Umständen unangenehm. Und darum mag ich leere Kreuze. Das ist so wunderschön. Das ist ja auch ein Zeichen der Auferstehung. Ja, das Kreuz ist leer. Kreuz ist ja eigentlich ein Sinnbild für Tod, aber gleichzeitig auch ein Sinnbild für Sieg über Sünde und für Erlösung. Weil Jesus da nicht hängen geblieben ist, sondern er ist auferstanden und sitzt jetzt zu Rechten Gottes und vertritt uns. Und weiterhin sehen wir hier in dem Kreuz noch was Schönes, nämlich diese Rebe, ja, die hochwächst. Und da oben, da sehen wir Früchte. Also was der in das Bild alles reingepackt hat, der Künstler, ist ja schon erstaunlich. Ja. Und das mit diesen Früchten und der Rebe, das erinnert uns an Johannes 15, Vers 5. Und da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also zum einen der Hinweis, wir sollen Frucht bringen. Zum anderen aber, ohne ihn können wir nichts tun. Ohne Licht von Gott können wir nichts tun. Dann wächst einfach nichts. Und dann heißt es in Johannes 15, 8, damit wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gott wird verherrlicht, wenn wir Frucht bringen. Ja? Ihr Lieben, das Leben ist kein Selbstzweck, wie man heute so oft erfahren kann. Ja? Die ganzen Selbstfindungsgruppen und so weiter und jeder ist auf sich und seins bedacht. Ja, bei Gott ist die Spielregel anders. Wir sollen Frucht bringen. Wir sollen Frucht bringen, wir sollen viel Frucht bringen und unsere Frucht soll bleiben. Sehr spannendes Thema. Und für uns gilt das, was in Epheser 2 beschrieben ist. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken. Das ist eigentlich der Gottesplan mit uns Menschen. Er möchte gute Werke mit und durch uns bringen und vollbringen. Er möchte, dass unser Leben Frucht bringt. Wir sollen in diesen Werken wandeln. Aber auch da sehen wir wieder, er bereitet diese Werke. Es ist nicht unser Tun, es ist nicht unser Schaffen und Machen und Wühlen, sondern er bereitet die Werke. Wir müssen nur gucken, was möchte Jesus, dass ich tun soll? Das ist die entscheidende Frage, die nicht immer ganz einfach zu beantworten ist. Ja, und schlussendlich sind auf diesem Kreuz auch noch rote Flecken zu sehen. Interessant, ja? Die erinnern uns nämlich an das Blut, was geflossen ist. Ohne Blutvergießen keine Sündenvergebung. Hier wird an das Blut Jesu erinnert. Links und rechts wurden die Hände angenagelt. Oben ist die Dornenkrone gewesen. Das Blut ist ihm wohl in Strömen übers Gesicht gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn man eine Wunde an der Kopfhaut hat, dann läuft dir sofort ein unglaublicher Blutstrahl übers Gesicht. Das muss eine ziemlich schlimme Angelegenheit gewesen. Ja, das war notwendig, weil wir sind reingewaschen durch sein Blut. Wir sind reingewaschen durch sein Blut. Und darum feiern wir auch im Abendmahl, indem wir die Worte von Matthäus 26 sagen: Er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen und sprach: Das ist das Blut meines Bundes, das für Gott vergossen ist, für viele zur Vergebung der Sünden. Also das Blut Jesu ist vergossen worden für die Vergebung der Sünden. Und daran erinnern wir uns jedes Mal beim Abendmahl. Durch dieses Blut werden wir gereinigt und zubereitet, um Gott zu dienen. Und ja, was schlimm an der Sache ist, das ist jetzt, was im 1. Korinther 1, Vers 18 beschrieben wird. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, predigen wir Christus als Kraft Gottes und Gottes Weisheit. Ja, das Kreuz ist für viele auch ein echtes Ärgernis. Ja, das wird, man darf nicht zu viel drüber reden. Als Anhänger umhängen ist schon okay, ja, aber quatsch nicht so viel davon. Ja, das würde mich ja zu sehr an mein Fehlverhalten erinnern oder auch an meiner Gottesferne. Und das spürt eigentlich jeder Mensch irgendwie, aber viele wollen es einfach auch nicht wahrhaben. Manchen Menschen ist auch die ganze Geschichte zu einfach. Ja, einfach nur an Jesus glauben und damit sind mir meine Sünden vergeben, das ist mir zu einfach. Vielleicht auch, weil ich dann nichts Eigenes beisteuern kann zu meiner Erlösung. Ja? Dann kann ich ja nicht irgendwas machen, fromme Übungen, irgendwas Asketisches veranstalten oder mich ins Nichts versenken. Es gibt viele Wege, wie die Menschen versuchen, Erlösung selber zu bewerken. Aber diese Erlösung Jesu anzunehmen, das fällt vielen schwer. Da steht nämlich etwas dazwischen, das nennt sich Stolz. Wir Menschen sind unglaublich stolz. Und das ist dann schwer für solche Menschen, dieses Angebot Gottes anzunehmen. Ja, manche Menschen stoßen sich auch einfach daran, dass es ja ein unmöglicher Gedanke ist, dass ein Gott auf diese Welt kommt, Mensch wird und sich umbringen lässt von seinen eigenen Geschöpfen. Das ist für viele auch ein bisschen sehr fremd und sehr schwer nachzuvollziehen. Aber ich sage den Menschen oft, ja wisst ihr, das ist so, da ist eine Ameise und der will ich jetzt erklären, wie Menschen aussehen. Ja, dumme Sache, ne? Die Ameise kann ja nicht mal bis zu meinen Knien hochgucken. Wie soll ich der erklären, wie ein Mensch aussieht? Ja, was bleibt mir anders übrig? Ich muss zu einer Ameise werden. Dann kann ich ihr erzählen und versuchen, ein bisschen von dieser Herrlichkeit, die wir Menschen darstellen, nahezubringen. Also ihr versteht, wohin das Bild geht. Ja. Es ging gar nicht anders, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat und er musste uns das Wesen Gottes des Vaters zeigen. Und das ist für mich Liebe pur. Ja. Dass Gott sich erniedrigt hat, erniedrigt. Ja. Er ist zu einer Ameise geworden, er ist zu einem Mensch geworden, um uns Gott nahe zu bringen. Ja, es gibt viele Gründe, das Kreuz Christi abzulehnen, aber für uns Christen soll das Kreuz Gottes Kraft und seine Weisheit sein. Und zu diesem Kreuz können wir immerzu kommen, mit all unseren Verfehlungen, mit unseren Problemen, aber auch mit unseren Sorgen. Wir dürfen zu diesem Kreuz kommen, das bei Jesus abgeben und von ihm Hilfe erbitten und erwarten. Ja, was bleibt mir übrig als zum Schluss? Ein Wort aus Hebräer 12. Da steht, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Recht des Thrones Gottes. Ja, lasst uns aufsehen zu Jesus Christus, unserem Herrn, der diese Krone aufhat. Amen.